Als ich mich mit meinen Kollegen unterhielt und sagte, dass ich manchmal predige, wollten sie wissen, über was ich so predige. Und da sagte ich, naja, mein nächstes Thema ist Abba. Die sagten, toll, endlich mal ein gescheites Thema. Ich habe ein paar Sekunden gebraucht. Ich bin ja ein eingefleischter Baptist, bis mir einfiel. Es geht bei Abba in der Predigt heute nicht um die Erfolgsstory der Rock-Pop-Gruppe aus den 70er Jahren. Wäre auch mal ein interessantes Thema. Immerhin haben sie es 10 Jahre geschafft, führend in ihrer Szene zu sein. Und danach sind sie nicht von der Bildfläche verschwunden, sondern haben einen Platz im Leben gefunden, sind nicht abgekippt über ihrem Ruhm. Auch das ist eine Leistung. Aber heute soll es nicht um diese Erfolgsstory gehen. Und es soll auch nicht, wie das die Kinder hier deutlich gemacht haben, um ein Geheimrezept gehen, wie man Gott vielleicht anreden kann, damit man beim Gebet mehr Erfolg hat. Nein, um eine Erfolgsstory in diesem Sinn geht es nicht. Aber es geht in dem Thema heute um eine Adoptionsstory. Im Judentum war der Gebrauch des Namens Abba durchaus üblich, und zwar in der Familie. Wenn man den Vater, den leiblichen Vater oder auch eine Person, die man als Vater ansah, sozusagen diese Ehre zuteil werden lassen wollte, so angeredet zu werden. Es war Ausdruck innigster, ja, intimster Kindschaftsbeziehung. Das Wort kommt aus dem Aramäischen. Man könnte es übersetzen mit lieber Vater, mit Papa, vielleicht auch mit Papi. Vor meinem inneren Auge entsteht immer wieder ein Bild, das Bild eines Kindes, das seinem Vater grenzenlos vertraut. Ich erinnere mich an einen Jungen, der hieß Alfred. Und Alfred erzählte mir, wie er mit ungefähr 6 Jahren sich in die offenen Arme seines Vaters stürzte und das mit einer Freude tat und immer wieder. Sein Vater war Pastor und die machen manchmal etwas verrückte Sachen. Jedenfalls, Alfred stürzte sich von der Empore herunter in die Arme seines Vaters. Und als ob das noch nicht reichen würde, verband er sich noch die Augen und ließ sich in die Arme des Vaters fallen. Grenzenloses Vertrauen. Wenn ich die Mutter von Alfred gewesen wäre, ich weiß nicht, ob ich da hätte ruhig zugucken können, muss ich euch sagen. Wahrscheinlich wäre mir das Risiko zu groß gewesen. Aber als Alfred mir das erzählte, und es hat sich bei mir bis heute eingeprägt, da war in seiner Erzählung keine Spur von Angst. In seiner Erzählung war blanker Stolz. Hör her, so einen Vati habe ich. Das kann der. Seitdem steht mir dieses Bild von Alfred vor Augen, wenn ich das Wort Abba höre. Liebevoller Vater, verlässlicher Vater, Vater, der mich mit Sicherheit auffängt. Schauen wir in die Bibel nach diesem Wort Abba, werden wir feststellen, dass es im Alten Testament nicht ein einziges Mal vorkommt, nicht als Anrede für Gott. Dort finden wir andere Namen und in unserer Predigtserie über Namen Gottes haben wir einige schon kennengelernt. Jehova, der Allmächtige, der mich sieht. Im Talmud wird den Juden sogar untersagt, Gott mit Abba anzureden. Umso erstaunlicher ist es, wenn Jesus im Neuen Testament diesen Namen gebraucht. In Markus 14, in dem Text, wo Jesus in Gethsemane betet, die Verse 32 bis 41, es ist die einzige Stelle im Markus-Evangelium, wo wir diese Anrede finden, und es ist die einzige Stelle überhaupt in den Evangelien. In den Parallelstellen Matthäus 26 und Lukas 22 wird das Wort aber nicht gebraucht. Das heißt, wir haben hier wirklich etwas ganz Besonderes. Ich lese Markus 14, die Verse 32 bis 41. Und sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane, und er sprach zu seinen Jüngern: Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und er sprach: Abba, mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht, eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte und kam zurück und fand sie abermals schlafend, denn ihre Augen waren voller Schlaf und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Es ist genug, die Stunde ist gekommen, siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der Sünder. Dreimal richtet Jesus seine Bitte an Gott. Dreimal betete er vermutlich dieselben Worte. Aber, mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Dreimal aber. Dreimal drückt er mit dieser Anrede tiefstes, schier unendliches Vertrauen aus. Aber, liebender Vater, er sagt dem Vater seinen Schmerz immer wieder. Er hält es sonst nicht aus. Ähnliches kennen wir vielleicht von schwer Kranken, die sich am letzten Strohhalm festhalten, bis sie im Schmerz irgendwann Frieden machen können mit ihrer Situation, mit ihrem Weg, das heißt im günstigen Fall. Dreimal ringt Jesus um seine Existenz. Die Kontrolle über seine Körperfunktion versagt. Er fing an zu zittern, zu zagen. Seine engsten Freunde, ihnen öffnete er sich. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, sagt er ihnen. Seinem Vater vertraut er sich an: Nimm diesen Kelch von mir. Doch die erhoffte Antwort bleibt aus. Dreimal, doch keinerlei Erpressungsversuche. Nicht wie ich will. Dreimal wird er im Stich gelassen von seinen Freunden. Dreimaliges Gebet, dreimaliges Schweigen Gottes. Keine Antwort. Was für eine Zumutung. Aber was hätte Gott antworten sollen? Er sah, er hörte, Er spürte die vertrauensvolle Anrede seines Sohnes. Und er musste ihn doch auf diesen Weg schicken. Kein stärkendes Wort, keine Ermutigung, keine Verheißung. Am Ende stand Jesus sein stilles, aber nicht stummes und sprachloses Einvernehmen mit dem Weg, den er zu gehen hat. Was dann folgte nach diesem Gebet in Gethsemane, ich würde es vergleichen mit dem freien Fall. Es kommt der Verrat durch den Kuss. Es kommt das endgültige Verlassenwerden durch seine Jünger. Es kommt der tödliche Vorwurf der Gotteslästerung. Es kommt die Verleugnung seiner engsten Getreuen. Nein, den kenne ich nicht. Es kommt die Demütigung der öffentlichen Hinrichtung. Und es kommt Jesu letzter Aufschrei, wie er im Matthäusevangelium berichtet wird. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Um das Bild von Alfred nochmal aufzunehmen, wenn ich das an dieser Stelle tue und abwandle, dann ist es, als ob Alfred sich von der Brüstung in die Arme des Vaters stürzt und genau in diesem Moment sieht, wie sein Vater was anderes zu tun hat. Aber es ist zu spät, er kann sich nicht mehr halten, er kann sich nirgends halten, ihm bleibt der tödliche Aufschlag. Betrachtete man die Anrede aber allein in diesem Zusammenhang mit der Passion Jesu, dann könnte man an Gott verzweifeln. Was ist das für ein Gott, der das Vertrauen seines Sohnes so missachtet? Ein grausamer Gott. Doch in all dem Schweigen, in all dem Nichtreden Gottes, da handelt Gott. Im Matthäusevangelium wird zur Todesstunde Jesu berichtet, dass im Tempel der Vorhang zerriss. Und wenn wir dies beides zusammenbringen, dann kommt Licht in die Situation, wo eben noch Jesus im Gebet wie gegen eine Wand rannte und die Tür verschlossen blieb oder auch bleiben musste. Da wird nun der ganzen Welt die Tür zu Gott aufgemacht. Der Vorhang im Tempel zerriss. Aber Gott, ein liebender Vater, der seinem eigenen Sohn etwas zutraute, mehr noch, Gott mutete seinem Sohn den Härtetest zu, er sollte wortwörtlich durch die Hölle gehen, nur um diese elenden Menschen zu retten. Denn es ging eben nicht nur um den Erhalt der eigenen Sippe. Es ging um die Rettung der Menschen. Im Neuen Testament finden wir noch zwei weitere Texte, die das Wort Abba aufnehmen. Ich lese aus Römer 8, 15 und Galater 4, Vers 6. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, man kann auch übersetzen, schreien, Abba, lieber Vater. Und Galater, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. In beiden Texten werden wir ermutigt, Gott mit diesem Kosewort aber anzusprechen. Denn er ist ja nun auch unser Vater. So wie Jesus sein Sohn war, so sind wir jetzt auch seine Kinder. Trotzdem merke ich bei mir ganz persönlich, dass ich Hemmungen habe, das im Gebet zu machen, Jesus bzw. den Vater so anzusprechen. Aber mag sein, dass es anderen vielleicht auch manchmal so geht. In unseren Gebetsgemeinschaften hören wir die Anrede Abba eher selten. Mag sein, es hängt vielleicht mit frühkindlichen Prägungen zusammen, wie man den eigenen Vater erlebt hat. Mag sein, es hängt mit späteren problematischen Elternerfahrungen zusammen. Nicht jeder kann einen Vater haben wie Alfred. Aber ich denke, es ist noch etwas anderes. Von mir muss ich sagen, ich bin mit meinem Vertrauen zu Gott weit entfernt von dem Vertrauen, das Jesus zu seinem Vater hatte. Stellt sich die Frage, spielt es denn überhaupt eine Rolle, wie ich Gott anrede? Wenn ich in Römer 8 und Galater 4 eingeladen werde, es so zu tun, muss ich es ja vielleicht nicht tun. Ist es nicht egal, ob ich ihn Herr, allmächtiger Gott, Vater oder Abba nenne? Als ich mit der Heide Koch eines unserer Vorbereitungstelefonate hatte, fragte ich sie: Heide, wie sprichst du denn deinen Mann an? Heide war erst ein bisschen durcheinander, dachte, was hat das mit der Predigt zu tun? Und dann erfuhr ich, dass sie Schatz zu ihrem Mann sagt. Und manch einer von euch hat das vielleicht auch schon mal gehört, so im Miteinander, Schatz. Da war ich aber noch nicht so ganz zufrieden. Meistens hat man ja doch ein bisschen mehr im Repertoire. Die Kinder haben ja auch meistens noch mehrere Anreden für Vati und Mutti. Und ich sage: Heide, naja, nennst du ihn vielleicht manchmal auch anders, Hermann oder... Nein, sagt Heide, eigentlich immer Schatz. Aber früher habe ich ihn mal Onkel Hermann genannt. Da war ich nämlich in seiner Sonntagsschulgruppe. Ja, was man alles erfährt in der Predigtvorbereitung. So wie Heide ihren Hermann anredet, wird eine Beziehung zu ihm ausgedrückt. Onkel Hermann in der Zeit, wo sie Kind in der Sonntagsschule war, und seit sie verheiratet sind, ist es ihr Schatz. Irgendwann habe ich sie dann auch noch gefragt: Sag mal, hast du dir das eigentlich gut überlegt, dass du deinen Hermann nur noch Schatz nennst und gar nicht mehr anders? Da kannst du ja nie mit ihm schimpfen. Musste Heide lachen. Brauche ich auch nicht. Die Anrede drückt eine Beziehung aus und sie drückt auch eine Wertschätzung mehr oder weniger des anderen aus. Eben genau die Beziehung, eben genau das Verhältnis, das ich zu dieser Person habe, wird durch die Anrede ausgedrückt. Mit der Anrede, unserer Anrede Gottes, meine ich, ist das nicht anders. Wie reden wir Gott an oder wie reden wir ihn nicht an? Das hat immer etwas mit unserer Beziehung zu ihm zu tun. Wie kommt es, dass ich Hemmungen habe, Gott mit Abba anzureden? Ich spüre, an dieser Stelle geht es ans Eingemachte. Es geht darum, sich in Gottes Arme fallen zu lassen, sich ihm rückhaltlos anzuvertrauen. Zu oft denken wir doch noch, dass unsere eigenen Sicherungen stabiler und stärker wären als Gottes Arme. Aber es geht genau darum, dass es Situationen gibt, wo wir wirklich alle Sicherheiten hinter uns lassen müssen, wo wir keine Möglichkeit mehr haben, den Lauf der Dinge selbst zu bestimmen. Wenn wir allein auf Gott geworfen sind, da wird unser Vertrauen zu ihm geprüft. Glauben wir wirklich, dass wir bei ihm gut aufgehoben sind? Glauben wir wirklich, dass er uns über den Tod hinaus durchträgt? Aber niemand soll genötigt werden, Gott mit Abba anzusprechen. Jedenfalls finde ich in der Bibel, Römer und Galater, wohl die Einladung, Gott mit Abba anzusprechen, aber kein "Ihr müsst". Es kommt nicht darauf an, dass fortan unsere Gebete statt mit Herr Jesus oder Vater im Himmel mit Abba beginnen. Es kommt darauf an, dass wir unsere Beziehung zu Gott und zu Jesus ehrlich ausdrücken und ihn genau so anreden, wie es für uns angemessen ist. Wir bekommen eine Einladung, Gott anzureden mit Abba, aber kein Muss. Und wir bekommen eine Hilfe. In Römer 8 und Galater 4 ist die Rede davon, dass wir die Hilfe durch den Geist Gottes benötigen, um Gott unser Vertrauen so auszuliefern, um Gott das sagen zu können: Du bist mein Abba, mein geliebter Vater. Und es ist mir, als ob Paulus meine oder auch unsere Hemmungen sehr gut kannte. Er wusste, dass wir diese Hilfe brauchen. Und er sagt, da ist sie. Gott will uns stützen, dass wir dieses Vertrauen finden. Ob die Texte in Römer 8 und Galater 4 eventuell aus einer Taufliturgie stammen, ist nicht so ganz vollständig geklärt. Ich würde es aber für gut möglich halten, denn in der Taufe sterben wir mit Jesus. Und in der Taufe auferstehen wir mit Jesus. Und fortan können wir als Kinder Gottes leben. Gott adoptiert uns sozusagen in eine Vater-Kind-Beziehung. Aber er adoptiert uns nicht in eine Kuschelparty-Beziehung nach dem Motto, unser Liebespapillein im Himmel sorgt jetzt dafür, dass es uns immer gut geht. Schauen wir die Beziehung Gott, Vater und Jesus an, dann sehen wir, was es bedeuten kann, in die Vater-Kind-Beziehung hinein adoptiert zu werden. Gott traut uns etwas zu und Gott wird uns auch künftig unangenehme Ereignisse nicht immer ersparen können. Dies wird unser Vertrauen zu ihm herausfordern. Aber nicht, um uns zu testen, wird er dies tun, sondern aus seiner Liebe zu uns und zu den anderen. Und so steht am Ende das Trotzdem. Wer aber betet, hört auf, sich sklavisch um die Erfüllung der Gebote zu bemühen. Wer aber betet, der vertraut Gott wie ein Kind, das sich in die offenen Hände seines Vaters stürzt. Wer aber betet, vertraut in der Notsituation darauf, dass Gott ihn auffängt, ohne vorher zu wissen, wann und wie Gott das tun wird. Wer aber betet, der glaubt, dass Gott auch für ihn die Arme aufhält. Wer aber betet, der bezeugt, dass das Abba Jesu in Gethsemane nicht umsonst war. Amen. Wir wollen jetzt eine Gebetsgemeinschaft haben und ich lade ganz herzlich dazu ein.